Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Mittelmäßigkeit ist jetzt kostenlos. KI sorgt dafür, dass fast jeder inzwischen durchschnittliche Qualität bei Produkten, bei Content, bei Design erreichen kann und das mit echt überschaubarem Aufwand. So, das ist vor allem bei digitalen Produkten, digitalen Services der Fall. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir uns bei Produkten und auch im Marketing differenzieren, um relevant zu bleiben? Genau darüber sprechen wir jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute der geschätzte Fabian Ziegler. Fabian ist Gründer und Geschäftsführer vom Team 23 und vor allem auch noch nebenbei Hobbyveranstalter der fantastischen Konferenz SparksCon im schönen Augsburg. So, lieber Fabian, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, grüße dich. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und auch danke hier für das Intro mit der SparksCon. Da hast du ja auch schon sozusagen zweimal was zu beigetragen, dass wir dieses schöne Event hier in Augsburg machen dürfen. Und dass es sich inzwischen irgendwie auch so in Süddeutschland etabliert hat als Event für das Thema Digital Experience, ja.
Ja, also Mega-Event. Wer es nicht kennt, hat was verpasst. Ihr müsst jetzt nur noch wahrscheinlich ungefähr 350 Tage warten, bis es wieder soweit ist. Aber das Event ist eigentlich eine ganz gute Klammer, weil, ich meine, es ging um Digital Experience. So, und jetzt habe ich es gerade im Intro schon so gesagt, KI sorgt dafür, dass jeder kann jetzt Mittelmäßigkeit ins Netz reinhauen. Die Frage mal in deine Richtung, wird dadurch die digitale Welt langweiliger, weil alles austauschbar wird? Oder wird es eigentlich viel besser, weil wir viel spannendere, neuere Möglichkeiten haben? Wie nimmst du das wahr?
Genau, du hast ein paar Begriffe auch jetzt gerade schon genannt, die ich auch so oft verwende. Ich würde aber gerne noch einen Begriff reingeben und das ist, ich bin der Meinung, dass sich hier auch einfach Produkte, digitale Produkte durch KI nivellieren. Das heißt, die werden immer gleichartiger, aber nicht nur von der Optik her, auch von der Funktionsweise, von dem, wo sie am Ende in der Qualität stehen. Und das ist natürlich eine unheimliche Herausforderung auch für Unternehmen, zu sagen, wie kann ich dann überhaupt noch aus dieser Menge herausstechen, wenn alle ihre irgendwie Briefings mit ChatGPT schreiben, die Moodboards mit, nehmen wir mal, Midjourney bauen und am Ende über UI-Wizard UIs machen, Copilot den Code generieren, dann ist es natürlich irgendwann so ein Einheitsbrei. Und das ist sicherlich das, wenn man auf ganz kleiner Flamme sich anschaut, was wir vielleicht auch schon merken. Also man merkt ja jetzt schon, wenn man in LinkedIn reingeht, wie viele Leute KI-basiert irgendwie Beiträge erstellen. Und man fragt sich natürlich dann schon auch, ist das irgendwie die Welt in dem digitalen Raum, in dem wir leben wollen, wenn wir quasi die ganze Zeit KI-generierte Inhalte von Leuten lesen und vielleicht selber eine KI verwenden, um diese Inhalte zusammenzufassen. Ja, genau.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja, das ist schon ein bisschen so im Kleinen skizziert. Also so dieses Thema KI-generierter Content, ich glaube, da stolpern wir alle drüber und antworten mit unserem KI-Bot dann auch drauf. Nee, ganz so schlimm ist ja noch nicht. Ich würde gerne mit dir, weil ihr macht ja auch bei Team 23, ihr macht ja auch eher größere Projekte, ihr macht Softwareprojekte, ihr macht Webanwendungen, also da, wo es wirklich so ans Eingemachte auch geht, so ein bisschen Text erstellen, das kriegt jetzt jeder hin. Siehst du bei den großen Themen im Web, wie weit siehst du da schon so den Wandel eigentlich hin, dass sich digitale Angebote durch KI jetzt schon stark verändert haben?
Ja, man sieht es schon, gerade wenn man sich zum Beispiel im App-Bereich irgendwie Wetterapplikationen anschaut, die immer gleicher werden. Das hat sich schon davor so ein bisschen etabliert, weil man natürlich auf gelernten Pattern aufsetzt, also Muster, die man dann jeder gleich verwendet. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich möchte ein Datum auswählen. Da werde ich mir jetzt nicht eine neue Art von einem Datepicker wählen und das neu konzipieren und mal so was ganz Kreatives machen, um Datum auszuwählen, sondern das ist bei jedem natürlich im Aufbau gleich. Und dadurch kommt schon mal eine Gleichströmigkeit rein. Aber zusätzlich kommt natürlich jetzt durch das KI-Thema die Gleichströmigkeit hinzu, weil bestehende Muster durch die KI natürlich reingefüttert wurden und diese dann immer wieder ausgegeben wurden. Und das sieht man in digitalen Angeboten, aber ich finde, man sieht es auch immer mehr weltweit in physikalischen Produkten. Also die Annäherung von Autos ist da so ein ganz gutes Beispiel. Man kann oft heute Fahrzeuge aus dem asiatischen und aus dem deutschen Markt nebeneinander legen. Wenn du die Logos entfernst, ist es kaum mehr zu differenzieren, von welchem Hersteller dieses Auto ist. Und auch das sind natürlich alles Sachen, die passieren durch Technologie, durch Geschwindigkeit, durch, wir möchten maximal genau auf den Einheitswunsch der Zielgruppe reagieren.
Ja, ja, dann ich komme mal zurück zu meiner Eingangsfrage. Wird es jetzt langweiliger?
es wird in sich sicherlich in diesen, wie du es selber auch gesagt hast, in so Inhaltsthematiken aktuell langweiliger, bevor es, glaube ich, wieder spannender wird. Weil natürlich werden sich gute Marken überlegen müssen, wie kann ich aus so einem Einheitsbrei herausstechen? Also ich nenne das meaningful different. Wie werde ich meaningful different als Brand, als Produkt wahrnehmbar anders? Und es gibt gute Player am Markt, die das schon können. Und andere suchen gerade auch danach, genau meaningful different zu werden. Weil einfach, du kannst heute, wir leben in einer Welt, ein schönes Beispiel, was ich da immer habe, kannst die perfekte Marketingkampagne bauen, weil du sagst, du willst ein Produkt in den Markt reinbringen, hast eine super gute Go-to-Market-Strategie, wie aus dem Lehrbuch. Und du kannst damit komplett scheitern. Und gleichzeitig kannst du aber mit deiner Marke mehr Aufmerksamkeit in sozialen Medien erzeugen, weil du ein Video davon drehst, wie der Azubi nach der Weihnachtsfeier in die Produktionshalle gekotzt hat. Ja, und das ist eine bizarre Welt. Und das sagt, wie willst du dafür sozusagen noch Regelwerk aufsetzen? Und das ist aber die Welt, in der heute irgendwie Marketing, Produktentwicklung auch läuft. Ja.
Macht dich das unruhig oder bist du da jetzt dann eher von der Neugier getrieben und begeistert von den Möglichkeiten? Also wie ich das nämlich auch wahrnehme, ist halt eben auch für viele Entscheiderinnen und Entscheider auf der Marketingseite halt natürlich das einfach eine Riesenherausforderung, weil die Tendenz ist ja grundsätzlich auch immer da, man will ja irgendwie keine schlechten Entscheidungen treffen, man will ja irgendwie nichts machen, was floppt. Und das führt ja dazu, dass irgendwo so man auch immer so ein bisschen Sicherheitsanker sucht. So, und wenn du jetzt sagst, du kannst die beste Kampagnenplanung machen, aber der kotzende Azubi ist dann das, was die Reichweite bringt, das sorgt ja dafür, dass wir eigentlich relativ wenig Sicherheit haben, dass wir Entscheidungen treffen können, die funktionieren, oder?
Richtig, also du kannst nicht mehr so gut planen. Ich glaube, der CTO von Adobe hat das letztes Jahr als Age of Chaos bezeichnet. Also Welcome to the Age of Chaos, einem Zeitalter, wo einfach Planung und sozusagen so, ich weiß, wenn ich diese Schritte mache, dann komme ich zu dem Ziel nicht mehr so wirklich gut funktionieren. Und das macht aber eigentlich für uns als Dienstleister das total spannend, weil es sozusagen auch uns befähigt, mit unseren Kunden mutiger zusammenzuarbeiten. Zu sagen, hey, wir müssen da jetzt mal was anderes machen, weil sonst werden wir nur sozusagen im Mittelmaß bleiben oder wir werden überhaupt nicht wahrgenommen werden. Und das ist sowohl für Marketing als auch irgendwie für Branding als auch für Digitalagenturen eine totale Chance, sich in diesem Feld jetzt auch zu positionieren und zu sagen, ey, wir helfen euch genau auch solche Core Experiences rauszustellen und irgendwie in der Sichtbarkeit zu heben. Ja.
Nun, jetzt haben wir natürlich das Thema Mut, was von außen ja immer super leicht gesagt wird. Also wir müssen einfach mutiger sein, was kann schon passieren. Gleichzeitig ist meine Wahrnehmung jetzt nicht unbedingt, dass gerade irgendwie Marketingentscheiderinnen und Entscheider irgendwie hingehen und sagen, so, und jetzt setzen wir mal alles auf Rot, so ungefähr.
Ja, also es ist natürlich, gerade wenn die Organisationen größer werden, dann wird es immer gefährlicher, weil natürlich die Fallhöhe größer wird. Aber man sieht solche Beispiele schon, vielleicht sehe ich sie mehr, weil ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Ich nehme mal ein Beispiel aus dem Bereich Automotive. Eins der krassesten Beispiele ist zum Beispiel Jaguar. Jaguar probiert sich gerade komplett neu zu erfinden. Und die haben zwei Fahrzeuge gebaut als Prototypen für, ich glaube, 100 Millionen Euro und haben gesagt, alles, was wir zukünftig als Jaguar tun, in unserer Haltung, in unserer Kommunikation, in der Produktentwicklung, werden wir an diesen zwei Prototypen orientieren. Die Prototypen, wenn man sich die anschaut, wird man sagen, wow, was passiert da gerade? Das hat überhaupt nichts mehr mit der Welt von Jaguar zu tun. Die haben dann auch Accenture Song beauftragt, eine digitale Kampagne dahinter zu bauen. Das Ding ist phänomenal gefloppt. Der CEO ist rausgeflogen. Es hat überhaupt nicht geklappt. Ja? Und es ist, bisher halten sie trotzdem ihre Linie und sagen, hey, wir wollen das weiterhin so probieren, quasi da deutlich anders aufzutreten. Sicherlich auch, weil der Druck in den Märkten überall zunimmt. Und das ist im Automotive so, das ist aber in allen Märkten so, dass sozusagen in einer globalisierten Welt der Druck durch die Märkte halt zunimmt. Ja. Und das ist aber ein super spannendes Beispiel. Und da kann man sich sehr tief reinlesen, was da eigentlich passiert, was deren Beweggründe sind. Genau, ja.
Ich meine, du hast jetzt gerade nicht unbedingt ein Plädoyer dafür gehalten, wie man will, dass sich Mut total auszahlt. Ich hoffe, da sind noch andere Beispiele dabei, wo nicht jemand seinen Job, nachdem er mutig war, verloren hat.
Genau, ich habe aber jetzt ganz bewusst eins genommen, weil es ist, glaube ich, schon die Zeit, wo es gar nicht mehr die Chance da ist, nicht mutig zu sein. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich bleibe halt einfach so und ich bleibe in dieser Gleichartigkeit drin, ist es sozusagen ein Abbau in kleinen Schritten, ja. Weil wir sind natürlich globalisiert, auch jedes Produkt wird dann vielleicht aus anderen Ländern, aus anderen Märkten angegriffen und ich werde dann in so eine Bedeutungslosigkeit abrutschen. Und ich muss mir ganz klar rausarbeiten, okay, wofür stehe ich eigentlich? Was ist meine Core Experience? Und es ist meistens in unserer heutigen Welt irgendwie eine digitale Core Experience. Und diese sozusagen zu finden, rauszuarbeiten, alles darauf auszurichten. Das Spannende ist, wenn du sagst, gute Beispiele, es gibt total viele Player in Märkten, die sehr erfolgreich sind, wenn sie das extrem klar und einheitlich spielen. Nehmen wir mal Möbelbereich, IKEA. Hm. Du kannst jedem Menschen ein Foto von einem IKEA-Laden zeigen, ohne dass da irgendwas drauf ist von der Marke, und jeder würde sofort wissen, was ist das für eine Marke. Du könntest jemanden mit dem Kundensupport von diesem Laden telefonieren lassen und er wüsste, mit welcher Marke bin ich in Kontakt. Du wüsstest, welche App du benutzt, dann weißt du, das ist IKEA, die Webseite, das ist alles in einer einheitlichen Experience gestaltet und die ist wahrnehmbar anders zu allen anderen Baumärkten. Wenn ich hier bei uns sind das Marken wie XXL Lutz oder Segmüller, wenn ich dort jemanden reinstelle, der wüsste nicht, in welchem Laden er ist. Ja? Und er wüsste auch auf der Webseite nicht, wenn ich das Logo drauf habe, wo er sich befindet. Und das ist ein extrem gutes Beispiel in dem Markt, wie IKEA herausragende gute Experiences über alle Kanäle auch im digitalen Raum gestaltet. Und Apple ist ähnlich aufgestellt. Ich wüsste immer von dem, was ich sozusagen bekomme, dass das sozusagen dem Wertversprechen und dem Meaningful für mich als Zielgruppe von Apple entspricht. Und das Spannende ist, es gibt so einen Messwert, den ich da immer ansetze. Das ist, kann man sagen, sowohl bei IKEA als auch bei Apple. Wenn Apple eine Küche auf den Markt bringen würde, würde ich wahrscheinlich mir anschauen und sagen, hey, das ist wahrscheinlich eine coole Küche. Und wenn IKEA ein Auto auf den Markt bringen würde, wüsste ich ganz genau, was das für ein Auto ist und was ich davon zu erwarten habe, welche Experience ich da drin habe. Und das ist sozusagen das, was ich meine mit, ey, die sind wahrnehmbar anders, ja, und aber irgendwie in ihrer Zielgruppe auch bedeutsam. Ja.
Also die Küche von Apple würde mich mehr reizen als das Auto von IKEA, wenn ich überlege, dass ich dann hier mit dem Nächstgangsschlüssel dann irgendwie die Felgen montieren muss.
Aber den hast du ja auch schon daheim. Das ist der gleiche, wie du von deinem Lack oder zum Aufbau hast. Das ist das Gute. Da hat ja jeder irgendwie 30 oder 40 zu Hause, glaube ich, von diesen IKEA-Schlüsseln. Ich habe letztens erst gerade, glaube ich, echt so einen ganzen Sack an im Bus von IKEA weggeworfen.
Ja. Aber ich meine, da hast du jetzt natürlich zwei sehr, sehr, sehr große Unternehmen, die das auch einfach über viele Jahre schon sehr konsequent gespielt haben, genannt mit Positivbeispielen. Können wir das eine Nummer kleiner machen, dass jetzt halt eben auch hier die kleinen mittelständischen Unternehmen, die das jetzt hören, sagen, ah, das könnte ich auch, den Transfer kriege ich hin.
Also wir können mal ein paar Branchen durchgehen. Wir können, wenn wir mal ganz in Kleidung, gehen wir mal von oben durch. Outdoor-Bereich, ganz, ganz groß ist, im Großen, wenn wir nochmal anfangen, ist Patagonia, die einfach eine ganz andere Art haben zu sagen, wir gehen damit anders um, was da draußen passiert. Wir spielen auch nicht mehr nach dem Regelwerk. Machen das ganz stark über Statement. Sagen, wir wollen nicht mehr in diesen endlosen Wachstum rein. Wir nehmen Produkte zurück. Und es gibt dann Adaptionen sozusagen auf regionale Märkte runter, wo man sagt, jetzt gar nicht in dem Nachhaltigkeitsthema, aber in dieser Positionierung ist zum Beispiel Engelbert Strauß, die über diese Marke Engelbert Strauß früher mal wirklich nur reine Workwear für Handwerker das geschafft haben, durch so eine ganz scharfe Positionierung, durch so ein Qualitätsversprechen auch ihre Marke in andere Märkte reinzudrängen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Und die ziehen eine sehr einheitliche Kommunikation, eine sehr einheitliche Markenversprechen über alle Angebote digital und so und in den Filialen weiter.
Ja, Engelbert Strauß, irgendjemand hat es mal so schön gesagt, ich komme ja aus dem Sauerland und da wird das dann genannt, das Gucci der Dorfkinder, weil du ganz egal, wenn du auf irgendeinem Kindergartenfest hier auf dem Land bist, also sagen wir 30% der Jungs auf jeden Fall haben irgendwie eine Engelbert Strauß Hose an.
Genau, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, es gibt ja sogar einen Song dazu. Also quasi, der heißt, glaube ich, auch Dorfkinder, wo man sagt, hey, wir tragen Engelbert Strauß und kein Gucci. Ja,
Das passt ganz gut, denke ich mal. Also ja, die haben es auch geschafft. Die waren auch mal im OMR-Podcast. Fand ich wahnsinnig spannende Geschichte einfach auch, weil auch deutsches Familienunternehmen, die jetzt auch krass in den USA expandieren, was natürlich auch ein brutaler Markt ist.
Ja, genau. Und natürlich eigentlich auch wieder eine ganz andere Art von Ansprache, von Vertrieb braucht. Und die machen da sehr, sehr guten Job.
Genau. Mein Herz mit Patagonia, Engelbert Strauß ist halt eben dann eher im Kleidungsbereich, Fashionbereich. Lass mal digital bleiben. Also was ich immer so als spannendes Beispiel, du hast ja mal wieder das Wort Erlebnis oder Experience jetzt mit reingebracht. Was ich spannend finde, auch was immer wieder als Best Practice genannt wird, da bin ich mal gespannt auf deine Meinung dazu, weil ich höre dieses Geräusch auch hier dauernd zu Hause oder einmal am Tag immer für 3 Minuten, Duolingo, weil meine Kinder halten hier ihren Streak über ein paar hundert Tage mit Duolingo, wo der eine macht Englisch, der andere macht Spanisch. So, was hältst du davon?
Ist ein perfektes Beispiel dafür. Also, und einerseits über dieses Erlebnis in der App, also im digitalen Raum zu schaffen, Gamification in auch solche Anwendungen reinzubauen, dadurch auch ganz anders in den Markt aufzutreten, sozusagen eine andere Art, wie jetzt irgendwie andere Sprachanbieter. Aber gleichzeitig, und das ist wieder sozusagen dieses Beispiel, das wir vorhin am Anfang hatten mit dem Azubi, auch eine ganz andere Art von Marketing. Also Beispiel, Duolingo hat ganz oft so Clubpartys gemacht. Und die waren in Städten und ich kam aber nur rein, wenn du irgendeinen Streak über 300 hattest. Und das war dein Ticket, um in den Club zu kommen, weißt? Also nur so Power-User von Duolingo kamen dann kostenlos auf eine Party. Und das sind aber Sachen sozusagen, die ja komplett ausbrechen aus so einem klassischen Marketing. Und man sagt, okay, das ist auch nicht mehr messbar und das könntest du jetzt auch nicht, wenn du sagst, du willst da den Lead berechnen, ob sich das jetzt lohnt. Das sind alles Sachen, die da nicht mehr funktionieren. Ja, aber das sind halt gerade die Themen, die sehr gut da funktionieren. Und ich glaube, da über solche Themen ist zum Beispiel auch das Klimansland groß geworden. Mit Finn Kliman, der immer Sachen macht, die halt sehr, sehr anders sind wie alles andere, die auch aus einem wirtschaftlich betrachteten ersten Wurf vielleicht nicht clever sind, aber sozusagen halt so eine Reichweite erzeugen oder so eine Andersartigkeit, die Leute suchen. Ja.
Jetzt hast du Klimansland, wir switchen ja mal so zwischen On- und Offline-Beispielen. So, du bist jetzt Inhaber einer digitalen Agentur. Ihr macht ja diese digitalen Erlebnisse. Jetzt überlege ich gerade, wir kennen uns über die SparksCon von dir, Veranstaltung mit paar tausend Leuten, krasses Event, richtig geiles Erlebnis. So, wie passt das dann da rein? Ist das quasi dann für dich so der Gedanke, Team 23, wir wollen halt eben ein physikalisches Erlebnis für die Menschen schaffen. Mit welcher Zielsetzung? Also Markenbekanntheit machen, eure Produkte erlebbar machen, Kundenzugang bekommen. So, jetzt mal bitte hier die Hose runterlassen. Warum machst du den ganzen Spaß? Gut.
Das ist ein super Beispiel. Weil genau diese Sachen, die du gerade alle aufgezählt hast, waren alles keine Motivation, das zu machen. Wir nutzen die SparksCon bis heute nicht dafür, da irgendwie aktiv Kundengewinnung zu machen, Branding zu machen oder irgendeine Art von Produktplatzierung. Wir haben einfach gesagt, hey, das ist, glaube ich, cool, das ist, glaube ich, passt in die Zeit rein. Ich glaube, das gibt Mehrwert. Ja, das gibt Mehrwert, das gibt Kunden, das gibt der Region Mehrwert. Und das ist das, was dann auch die Unternehmen, wenn die da vorbeikommen, wir haben ja einen brutalen hohen Entscheideranteil, also wirklich hohes Management, die wegen den Inhalten kommen, wo wir ja auch jeden Mitbewerber von uns direkt auf die Bühne lassen, sagen, wenn die was Wichtiges zu sagen haben, dann passt es. Und diese Authentizität da drin zu sagen, ey, es geht uns wirklich um den Inhalt, das verbindet uns dann wieder mit diesem Event. Und darum natürlich sagen auch Kunden, hey, ich glaube, die haben gecheckt, wie die Welt funktioniert und dadurch entstehen dann vielleicht mal ein Projekt, aber das ist überhaupt keine Art mehr von diesem hart geplanten strategischen Marketing. Und es geht, wie du selber gerade gesagt hast, uns in diesem Event darum, ein gewisses Gefühl, ein Erlebnis zu schaffen. Ja? Ein Erlebnis, was irgendwie wahrnehmbar anders ist. Ja? Wo wir sagen, das soll sich nicht anfühlen wie die Standardkonferenz. Man muss sagen, damit man ein kurzes Bild dazu hat, diese Konferenz findet auf einem ganz alten Industriegelände statt, dem Gaswerk. Und das ist schon mal per se kein Ort, um eine Konferenz zu machen. Ja, da klebt das Schmieröl, da stehen die alten Dieselgeneratoren, da ist es der Scheibengasbehälter, so ein riesiger Turm. Und da rein bauen wir die Bühnen. Und das ist natürlich das, was irgendwie dann auch in Kombination in Erinnerung bleibt und so einen Moment schafft. Und wir spielen dann extrem digitale Inhalte da und es macht es dann sozusagen wahrnehmbar anders. Genau. Und das ist natürlich passend zu dem Thema KI. Wir hatten ja auch schon drüber geredet, KI macht alles gleichströmiger. Ich bin der festen Überzeugung, dass in so einer Welt voller KI, wo wir vielleicht irgendwann alle hauptsächlich mit irgendwelchen Agents reden, irgendwelche Tools anfeuern, gerade persönliche Kommunikation im Raum einen unfassbaren Wert bekommt. Das Vertrauen, was zwischen zwei Personen dann entsteht, wenn sie sich unterhalten, wird sozusagen viel stärker in der Gewichtung werden, wie es noch vor 1-2 Jahren war.
Ja. Ja, ich habe jetzt gerade so ein kleines Flashback zu einem Podcast, den ich mit dem Julius Dittmann von Titus aufgenommen habe, die halt eben auch sagen, hey, wir sind Skateboarder, wir sind Teil der Community, wir sind da vor Ort, die betreiben halt Skatehallen, die sponsern da ganz viele Projekte, die bauen halt eben auch so, ja, Skateparks zusammen mit auf und sagen halt eben, wir wollen halt eben da einfach bei den Leuten dabei sein und wir sind halt eben Skater und haben halt eben noch zusätzlich einen Shop so ungefähr. Das geht in eine ähnliche Richtung. Oder das Ganze dann in Large Scale wäre halt eben Red Bull.
Ja, genau, da ist es, wird es irgendwann, glaube ich, bei Red Bull wird irgendwann die Glaubwürdigkeit quasi der Bodenständigkeit verloren gehen. Ich kenne aber vielleicht, weil du ja nach Beispielen fragst, ein Kunde von uns ist TQ, die TQ Group sitzt hier in der Nähe von München mit dem Hauptsitz ein paar tausend Mitarbeiter. Die sind Hersteller von Produkten. Ich kann da alle Arten von Produkten bauen lassen. Die haben aber auch eine eigene Sparte, wo sie E-Bike-Motoren bauen, also Drives für E-Bikes. Und die sind damit einer der technisch führenden Player auf dem weltweiten Markt. Und die investieren sehr viel da drin, zu sagen, wie können wir das Thema digitale Lösungen, das Thema digitaler Kontakt mit unserem Produkt dauerhaft und immer langfristig verbessern. Und die machen das aus dieser Haltung ähnlich, wie du es bei Julius Dietmann gesagt hast. Hey, from riders for the riders. Ja, also von Leuten, die haben ein ganzes Team an Leuten, die einfach wahnsinnig in dem Thema Mountainbiken, Gravel drin sind und sich ganz explizit überlegen, hey, das wäre ein total cooles Feature. Wenn wir das aufs Display am Fahrrad draufkriegen würden, dann würde das sozusagen diesen Leuten total gut gefallen. Und dann sage ich aber immer gerne in meiner Rolle, die ich bei denen habe, ja, aber das brauchen doch nur 1% der Leute, die dieses Fahrrad nutzen. Ja, aber das ist cool, das wollen wir haben. Ja, und das ist diese Haltung und das ist, glaube ich, das, was das am Ende auch ausmacht, dieses Gefühl von, da hat jemand sozusagen ganz bewusst diese Extrameile gegangen oder hat einfach dieses Feature reingebaut, das für 99% der Leute gar keinen Wert hat, aber das sozusagen diese Liebe zum Detail für das Thema unterstreicht.
Also aus BWLer oder CFO-Perspektive richtig schön unvernünftige Entscheidungen auch mal treffen.
Genau. Also ja, oder auf die Leute hören, die es halt inhaltlich treiben und denen den Freiraum geben und dann zu glauben, dass die Welt sozusagen heute so funktioniert, dass genau solche unvernünftigen Sachen, und das heißt unvernünftig, sind nicht unvernünftig, die erstmal wirtschaftlich nicht direkt sagen, okay, das zahlt sich morgen aus, vielleicht viel mehr auf die Brand einzahlen langfristig und auf die Wahrnehmung dieser Marke auch in solchen digitalen Applikationen. Also wir reden da jetzt gerade über das Thema App und Display-Lösung, sich dann auszahlen. Ja, genau.
Mhm. Wir hatten ja jetzt dann vor ein paar Tagen schon mal ein bisschen Vorgespräch, hatten ein bisschen drüber geschnackt und da hattest du was Schönes als Beispiel, als Bild mit reingebracht, so dieses, die ganzen KI-Anwendungen, die wir jetzt sehen, oder ein großer Teil davon, das hast du als Horseless Carriage, also so pferdelose Kutschen so bezeichnet. Das fand ich, hast du auch umschrieben, dass er so, okay, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Das musst du jetzt auch einmal den Hörerinnen und Hörern erklären.
Ja, das ist, also dieser Begriff kommt aus dieser ganz frühen Zeit von Automotive, als man gesagt hat, ey, wir möchten statt Kutschen zukünftig Autos fahren und wir haben ja Dampfmaschinen. Also hat man Dampfmaschinen auf Kutschen draufgeschraubt und hatte dann sozusagen extrem wackelige, extrem holprige, laute, qualmende Kutschen, wo dir der Rauch ins Gesicht gezogen ist, wo, wenn du bergauf gefahren bist, zum Teil die Kutschen umgekippt sind, weil die Gewichte sozusagen, also der Motor hinten lag, aber es ging halt nur darum, diese Technologie in dieses bestehende Fahrzeug und das bestehende Produkt reinzubauen. Und das ist das, was wir gerade ganz, ganz oft im Bereich digitale Produktentwicklung sehen. Können wir da nicht noch irgendwie KI reinbauen? Ja? Und können wir da nicht irgendwie noch ein LLM mit ins Produkt reinpacken? Aber so eine Sprunginnovation, und das ist ganz oft, wenn es Sprunginnovationen auf dem Markt gibt, wie AI, forcieren oder zwingen dich eigentlich immer, dein Produkt grundsätzlich neu zu denken. Also das heißt nicht zu sagen, wir nehmen das bestehende Produkt, bauen ein bisschen AI rein und dann sind wir wieder mit in dem Game drin, sondern ganz grundsätzlich zu sagen, hey, wenn unsere Welt zukünftig durch KI gesteuert wird und das zentrale Technologiethema ist, dann sollten wir auch mal das Produkt von Anfang an neu denken, ja. Und es gibt total krasse Beispiele auch von großen Playern, so Gemini-Integrationen in Mails, wo du eigentlich, wenn du da was reinpromptest, um irgendwie eine Mail zu schreiben, länger für den Prompt brauchst, damit der passend ist, als wenn du es selber geschrieben hättest und am Ende die Tonalität eh noch nicht genau passt, nur weil man gesagt hat, wir müssen jetzt auch das LLM von Google in die Mails reinbauen, ja, genau.
Mhm. Ja, es erinnert mich an, glaube ich, das war eins der ersten Audi-Modelle, die mit Elektromotor kamen, wo dann nach einer bestimmten Anzahl an Kilometern halt eben auch die Warnleuchte für den Ölwechsel kam. So.
Ja, das ist das perfekte Beispiel dafür. Es ist aber spannend, warum das ausgelöst wurde, ja. Und ja, und die, wenn jetzt du Audi sagst zum Beispiel, es gibt BMW hat jetzt erstmalig auf dieser EV, also Elektro-Vehicle-Technologie, ein Fahrzeug von Grund auf neu konzipiert, das jetzt dieses Jahr rauskommt. Das heißt neue Klasse. Und damit quasi gesagt, hey, das wird, und die Hoffnung ist natürlich auch da, dass es jetzt so diesen Quantensprung gibt und dass die Aufholung am Markt in dem EV-Bereich sozusagen dann wirklich spürbar wird, ja.
Nun jetzt, also dieses Horseless Carriage, also wirklich so dieses, so, wir nehmen jetzt eine Technologie und packen Stülpen, ja, oder quetschen die quasi in unsere bestehenden Services, Produkte mit rein. Das ist auch, so wie du es gerade geschildert hast, was ich auch sehr stark wahrnehme. So, und jetzt wollen wir es natürlich besser machen. Sowohl, wenn es um unsere Marketingkommunikation geht, als auch halt eben bei der Entwicklung, zum Beispiel von digitalen Angeboten. So, dann kommen ja Menschen wie du mit eurer Agentur um die Ecke und sagen, wir helfen euch dabei. So, jetzt habe ich die spannende Frage. Wie macht ihr das denn? Wie geht ihr denn davor, damit genau das verhindert wird und die Leute nicht sagen, ja, wir machen wieder das mit den Fähnchen, aber diesmal steht KI auf der Fahne drauf?
Also wir evaluieren da im ersten Schritt immer, was ist eigentlich der Wert, den wirklich dieses Unternehmen für seine Kunden herstellt oder schafft. Ja? Da kann man relativ strategisch und auch strukturiert rangehen. Wenn man das nur auf das Produkt gehen möchte, dann nutzen wir Werkzeuge oder Canvases wie Product Field, um so ein Produkt mal ganzheitlich zu beleuchten. Wenn man dann sagt, okay, man will das noch weiterziehen aufs ganze Unternehmen, dann benutzen wir natürlich Werkzeuge wie Business Model Canvas, um auch mal das gesamte Geschäftsmodell einmal sauber zu erfassen, zu hinterfragen. Und dann mappen wir sowas und sagen, hey, jetzt gibt es mal 3 Sprunginnovationen. Und wir schauen mal, wie diese Sprunginnovationen sich auf dein Business auswirken. Und das kann man sehr, sehr gut über so Backcasting machen. Also du kannst fast jede von diesen Technologien auf verschiedene Märkte zurückmappen. Krasses Beispiel, was ich selber mal erlebt hatte, war, ich war mit Frederik Pferd in Lissabon. Frederik Pferd ist der CIO, ehemalige von Google. Und er hat dann einen 4-stündigen Workshop zum Thema Technologie-Backcasting gegeben. Und er hat uns gezeigt, hey, wir nehmen eine beliebige Sprunginnovation wie autonomes Fahren. Und wir schauen uns an, wie verschiedene Märkte durch diese Technologie beeinflusst werden. Und jetzt kann man sich anschauen, okay, wenn wir jetzt autonomes Fahren haben, dann bedeutet es für den Gesundheitssektor immense Veränderung. Denn wenn wir autonomes Fahren haben, bedeutet es, wir haben weniger Autounfälle. Wenn wir weniger Autounfälle haben, werden wir weniger Verletzte in Krankenhäusern haben. Wenn wir weniger Verletzte, gerade Schwerverletzte in Krankenhäusern haben, werden wir weniger Organspender haben. Wenn wir weniger Organspender haben, werden wir mehr illegalen Organhandel haben. Und so kann man diese Kette sozusagen weiterbauen in den Versicherungsbereich. Und so kannst du wirklich von solchen Sprunginnovationen, die haben immer auf jedes Business Auswirkungen. Und das Wichtige ist zu erkennen, was ist die Auswirkung. Und das kann man sehr strategisch runtermappen. Dann hat man sozusagen diese Auswirkung. Und dann geht man rein zu sagen, ja, aber wenn jetzt in diese neuen Welt ist, wie müsste unser Produkt und unser Businessmodell da drin funktionieren? Wie können wir sozusagen KI dann nutzen in so einem Kontext, um unser Produkt auf Basis von KI neu aufzubauen oder KI im Produkt selber zu verwenden? Und das ist das, wie wir da rangehen.
Und dann ist das natürlich direkt ein sehr, sehr großes Bild, wenn ich mir das jetzt überlege. So, jetzt bin ich halt irgendwie im Gesundheitssektor unterwegs und sage, oh, dieses verdammte autonome Fahren, das wird ja zum Organhandel führen. Ich meine, das ist ja ein sehr, sehr großes Bild, was halt eben dann auch über einen längeren Zeithorizont ja eine Entwicklung mit sich bringt. Wie kann ich dann in ein kleineres Testing reingehen? Weil die wenigsten können ja spontan, also wenn ich irgendwie Marketingentscheider in einem Unternehmen bin, kann ich jetzt nicht sagen, ja, guck mal, da hinten wird am Horizont, da passiert irgendwie was. Wir müssen jetzt alles ändern. Also wie kann ich da iterativ vorgehen?
Also der erste Schritt, wenn wir mit Unternehmen reden, sagen, hey, wir möchten uns mit dem Thema KI beschäftigen. Unsere Rolle da drin ist immer, die Leute aktiv in dieses Becken reinzustoßen. Ja, und das möglichst mit der gesamten Organisation. Und das ist, da gibt's gerade, wenn die Organisationen größer werden, oft Ängste, da gibt's Widerstände. Und da braucht es Formate wie kleine Hackathons, da braucht es Sachen wie World Cafés, wo man die Leute wirklich mit diesen Tools spielen lässt. Und sagt, hey, probier doch einfach mal aus. Schau doch mal, wie du in deinem Arbeitsalltag ein LLM wie OpenAI oder Mistral oder so integrieren kannst und ihnen einfach mal Zugang zu diesen Werkzeugen zu geben. Und es gibt so einen ganz, ganz einfachen Trick, wenn man sagt, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll, ist immer die erste Aufgabe, dann stell doch genau diese Frage in das Tool rein. Und das ist dann sozusagen oft so ein Eye-Opener für die Menschen zu sagen, okay, ey, das gibt mir jetzt gerade ganz viele Ideen, was ich damit tun könnte. Und dann hangeln die sich so weiter. Und dann geht man weiter und sagt, hey, probier doch mal vielleicht Bildgenerierung aus, ja. Also erstmal über diese toolbasierte KI einfach erlebbare Mehrwerte zu schaffen. Das ist immer das allererste, was wir da machen. Und dann entwickelt dieses Unternehmen eine andere Akzeptanz für den Nutzen von KI. Und dann kann man wirklich anfangen, über KI-Lösungen, KI in Prozessen, dann Automatisierungstools reden, um einfach wirklich diese Unternehmen zu heben. Ja.
Ist die größte Hürde dann, wenn ich das richtig verstehe, die Barriere im Kopf, wie ich das anwende? Also das heißt einfach da wirklich in dieses Doing zu kommen und auch kreativ zu werden, so wie du es gerade schilderst, so, ja, was soll ich denn jetzt damit machen? Ist das die Hürde, die man als erstes oder als die wichtigste, die man nehmen muss?
Ja, also, oder jein, es ist so ein bisschen eine, ich weiß nicht, das ist der erste Teil, aber ich will auch nicht. Ja? Also, weil natürlich es ist eine unheimliche Angst auch drin, hey, was passiert da mit meinem Rollenprofil, was passiert da mit meinem Job? Wenn ich jetzt Designer bin, wir können jeden Beruf nehmen. Ich bin natürlich auch durch das, was ich jahrelang gelernt habe, stolz darauf, was ich jahrelang gelernt habe. Und ich bin natürlich auch Experte da drin. Und es ist ja bei mir selber so, dass ich sagen könnte, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine KI so gutes Management macht, wie ich Management mache. Und wenn mich jetzt aber merken würde oder sehen würde, dass die KI ein besseres Management von einer Agentur macht, als ich selber mache, dann würde ich erstmal sagen, da habe ich ein Problem damit und würde vielleicht erstmal sehr, sehr stark probieren, rauszuarbeiten, warum das denn nicht sein kann und dass ich das doch eigentlich besser kann und eine KI kann das gar nicht so. Und das ist dieser zweite Punkt, dieser Widerstand dagegen, auch in der eigenen Rolle, in der eigenen Qualifikation natürlich, sich da irgendwie gegen aufzustellen. Ja. Mhm.
Ja, finde ich gute Perspektiven da drauf. Ich würde gerne einmal noch mal einen Schritt zurück machen. Wir sind jetzt halt wirklich so in diese Produktwelten reingegangen und was vermutlich halt viele Leute auch beschäftigt, ist der Punkt, wie kann ich das in dem ganzen Thema auch etwas kleinteiliger im Bereich Content und im Bereich meiner Marketingkommunikation mit einsetzen? Also du hast immer davon gesprochen, so wir müssen Erlebnisse schaffen. Wir müssen irgendwie anders erlebbar sein. Wir müssen uns da differenzieren von dem Einheitsbrei, der da draußen ist. So, und das ist ja natürlich das Thema. Wir haben mal Duolingo das Beispiel gehabt. So, die haben mal ein bisschen außergewöhnlichere Kommunikation. Und auch da wieder Schritt für Schritt. Wie können wir dafür sorgen, dass wir halt nicht in diese Falle reintappen und sagen, okay, hey, ich kann jetzt hier super Content und Creatives quasi auf Knopfdruck generieren. Wie kann ich auch hier vorgehen, damit ich relevanter bleibe, damit ich auffalle in der Masse? Also wie können wir das halt eben auf das ganze Thema Kommunikation transferieren?
Genau, total spannend, weil da würden mich dann gleich auch deine Bilder zu oder eure Erfahrungen auch mit euren Kunden sehr interessieren, weil das, was gerade ja total verführerisch ist und wo auch gerade viele Marketer denken, sie könnten ihre Arbeit sozusagen aufwerten oder beschleunigen oder irgendwie parallelisieren, ist einfach so ein Tool zu nehmen und zu sagen, hey, OpenAI, schreibt mir doch bitte einfach mal den LinkedIn-Beitrag für das Unternehmen XY und macht das mit einem Hook rein und schreibt es dann vor für LinkedIn und verschiedene Plattformen, kopieren das rüber, packen das rein. Das wird immer dazu führen, das funktioniert jetzt gerade, muss man fairerweise gerade auch sagen, ja. Aber es wird am Ende dazu führen, dass diese Marke total austauschbar wird. Es gab ja auch schon die ersten negativen Rückmeldungen, auch in dem Imagebereich, wo Kampagnen gefahren wurden, wo man gesagt hat, hey, die Menschen, die man da sieht, die sind total gleichströmig, die sind überhaupt nicht mehr mit dieser Marke verbunden, auch wenn die auf der inhaltlichen Ebene total perfekt umgesetzt waren. Also es waren wirklich, wenn du sagst, du beurteilst es irgendwie als Art Director, sagst du, es ist alles sauber umgesetzt. Aber gerade natürlich dieses zu sagen, hey, das ist eben nicht geradlinig, das ist irgendwie doch irgendwie, hat Ecken, das hat Kanten, das ist nicht das typische Model, das ist nicht das typische Setting, das ist halt dann das, was du vielleicht gerade machen musst und wo du dir ganz bewusst überlegen musst als Marketer, wie ist unser Content, wie ist unsere Kampagne, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Kanäle, wo gehen wir vielleicht auch mehr in die direkte Kundeninteraktion rein. Das ist das, wo ich die Zukunft sehe. Ja, ich würde mich aber sehr interessieren, wie ist eure Erfahrung damit auch? Wie gehen eure Kunden gerade auch im Bereich Content mit KI um und sagen die einfach, ja super, jetzt können wir da extrem viel generieren, sagen, jetzt können wir mehr Content machen, schneller Content machen, oder wie nutzen sie es gerade?
Sehr unterschiedlich. Also zum Teil wirklich die Erwartungshaltung halt auch, dass der Output einfach in erster Linie gesteigert werden soll. Wo ich halt auch sage, das Das führt ja nicht zu besseren Ergebnissen. Aber zum Glück, der Großteil schaut da auch differenziert drauf und sagt, okay, die fragen in erster Linie neugierig, wie setzt ihr das ein? Was nutzt ihr da? Wie arbeitet ihr da? Also die wollen es in erster Linie verstehen. Wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Hintergrund, okay, zahlen wir jetzt eigentlich dafür, dass die einfach nur sagen, ChatGPT, mach mal fertig. Was ja auch eine legitime Frage ist, also ganz klar. Aber es ist eher wirklich so dieses, der Tandem-Gedanke auch, dass wir gemeinsam einfach gucken, wie können wir die Möglichkeiten von KI nutzen, damit wir gemeinsam einfach bessere Ergebnisse produzieren. Und es ist der Wunsch und die Erwartungshaltung da, dass wir, sagen wir, die Effizienzsteigerungspotenziale mit nutzen. Gleichzeitig wollen sie nicht, dass wir einfach nur den Output erhöhen, sondern eher halt eben gucken, wie können wir trotzdem eine richtig gute Kommunikation machen. Also das ist, mein Gefühl ist, da sind wir gerade gemeinsam im Lernprozess mit drin, was ich als sehr positiv wahrnehme, auf jeden Fall. Und so meine Perspektive darauf ist auch, wir werden da die Effizienzpotenziale nutzen müssen, einfach um unsere Daseinsberechtigung zu erhalten. Gleichzeitig ist die wichtigste Aufgabe, halt nicht in diesen Durchschnitt reinzurutschen, sondern die Aufgabe von KI nutzen, aber das differenzierende Merkmal. Eine KI macht dir halt eben niemals provozierende Kommunikation. Eine KI kann nicht, also KI-Kommunikation wäre jetzt mein Bauchgefühl, wird entweder langweilig oder hat ein großes Potenzial, missverstanden auch zu werden, weil diese Differenzierung, die Nuancierung, auch dieses Gefühl für Zeitgeist, das Gefühl für, sagen wir, was ist politisch korrekt formuliert, was ist nicht korrekt formuliert, so diese Gratwanderung kriegt KI halt einfach auch nicht hin. Und das heißt, wenn du wirklich so kommunizieren willst, dass du auch eine Wirkung erzielst, so, das ist immer dann, dieser Glitzerstaub, der kommt im Moment noch von Menschen. Keine Ahnung, wie das, ne, also exponentielle Entwicklung, schwer vorherzusehen, wie gut die Systeme werden, aber Stand jetzt kann die KI dir den Durchschnitt bringen, aber du musst das on top, damit es herausragt. Und ich nehme es schon so wahr, dass unsere Kunden dann weniger fordernd, sondern eher neugierig und fragend sind.
Also heißt auch, sie wünschen euch immer mehr in einer Rolle von beratend, aber sozusagen eher Wegbegleiter in dieser Welt sozusagen, ja, die einfach noch komplexer geworden ist, wo man sagt, wir wissen jetzt auch nicht, was gerade das beste Tool ist für Text, was das beste Tool ist, um irgendwie Brandbidding zu machen, keine Paid-Bidding, genau, und solche Geschichten, oder?
Absolut. Also wir sind sehr früh in das Thema dann mit reingegangen, als es halt eben vor 2,5 Jahren ChatGPT public wurde, so, und dann kamen halt die Fragen auch. Und dann haben wir halt eben auch direkt die Kunden mit reingenommen und halt eben mit denen gemeinsam zum Teil auch gelernt. Und das ist ja halt eben auch das, dass wir sehr, sehr viel Transparenz da walten lassen und halt eben auch versuchen, Fragen, auch die nicht gestellt werden, zu beantworten, um ja die Kunden auch zu enablen, dass die diese Möglichkeiten zu nutzen, weil so, wir haben wahnsinnig viele Berührungspunkte damit. Wir sehen, dass die meisten Kunden da deutlich weniger haben oder die haben halt eben dann nur eine sehr singuläre Perspektive da drauf. Wir haben halt eben aus vielen Kundenprojekten die Perspektive da drauf. Und das ist, glaube ich, auch wieder beim Thema Differenzierungsmerkmal. Wer da in der Lage ist, so seine Kunden da mitzunehmen und halt eben auch einfach dieses Vertrauen aufzubauen, das ist dann die Differenzierung zu allen anderen, die nur auf LinkedIn darüber schreiben.
Das ist total eine spannende Perspektive. Ich sage gerne, dass vielleicht das Wichtigste, was wir zukünftig unseren Kunden bieten können, Orientierung ist. Und das ist, warum Kunden zu uns kommen. Da würde mich mal deine Blick auch quasi jetzt gerade in dem Bereich Online-Marketing, ihr seid da ganz stark in den Performance-Themen auch drin. Was ist dein Blick da drauf?
Ja, tatsächlich kann man ja auch sagen, je komplexer die Welt wird, umso wichtiger ist eine vertrauensvolle Basis oder eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Beratern und Kunden dann auch zu haben. Also einfach die Fragen zu beantworten, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, auch ehrlich zu sagen, wissen wir noch nicht, aber wir können es rausfinden. Und da den Kunden zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. So, wenn maximale Unsicherheit da ist, sind Berater mit Erfahrung halt umso wichtiger. Und ja, wir sehen das definitiv. Dinge, mit denen wir im Moment Geld verdienen, die werden in den nächsten Jahren wegfallen. Einfach weil so, da wurde manuell noch was gemacht, was demnächst halt automatisiert ist. Das haben wir die letzten 15 Jahre aber auch gehabt und das macht mir jetzt auch keine Angst, sondern dadurch entstehen halt eben neue Herausforderungen. Und ja, sich dann gemeinsam mit den Kunden auf den Weg zu machen und nicht halt eben auch zu behaupten, man kann das alles schon oder das ist alles totaler Unsinn, sondern da halt einfach auch diese Ehrlichkeit und diese Transparenz halte ich für extrem wichtig, um auch in Zukunft gutes Marketing zu machen oder halt im neueren Fall halt eben auch einfach gute Produkte, gute Designs, weil du kannst das nicht alleine machen und musst es halt immer im Tandem machen.
Ja, das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil, den wir in dem Digitalumfeld natürlich schon aus den Kinderschuhen gelernt haben, dass diese Zusammenarbeitsthematik, hey, das war schon immer so komplexes Thema, digitale Themen zu machen, dass du sie nie alleine machen konntest. Also bist du als Agentur schon eigentlich per se damit aufgewachsen, dir ein Partnernetzwerk aufzubauen, dir Partner zu suchen, wo du sagst, hey, da kann ich mich drauf verlassen, die liefern die gleiche Qualität, die ziehen auch in komplizierten Situationen mit. Und das ist ein Riesenvorteil gerade für digitale Unternehmen. Ich sehe immer wieder, wie es in anderen Branchen sozusagen da noch eine ganz andere Art von Mauern ziehen gibt, eine andere Art von, ich möchte ganz alleine vorne an der Spitze stehen. Und ich glaube, dass diese Haltung einfach immer schwieriger wird durchzusetzen in so einer Zeit, wo sozusagen, wie du es auch beschrieben hast, die Komplexität außenrum immer höher wird. Jedes Monat kommt eine neue große Technologie auf den Markt, wo man sich überlegen muss, wie nutze ich die, wie integriere ich die, wie greift die mich an. Ja.
Damit hast du eine sehr schöne Klammer gemacht und ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Also, ich habe mit Fabian Ziegler, Veranstalter der SparksCon in Augsburg und Gründer und Geschäftsführer von Team 23, über, ich würde mal im weitesten Sinne sagen, Marketing und Erlebnisse gesprochen. Und zwar hat er jetzt sehr schön auch das Bild aufgemacht, wir brauchen Orientierung. Und wer in Zukunft als Marke relevant sein will, wer in Zukunft halt seine Kunden erreichen will und vor allem sich auch differenzieren will von dem Einheitsbrei, der da gerade auch KI-basiert ins Netz gehauen wird oder der durch ängstliche andere Unternehmen entsteht, hat jetzt gerade sehr, sehr gute Chancen, wenn man mutig ist. Und das heißt, wenn du in die Differenzierung gehst, hast du die Chance, jetzt gerade relevanter und sichtbarer denn je zu werden und in einer Welt, die immer unsicherer wird, die immer komplexer wird, halt auch deiner Zielgruppe, deinen potenziellen Kundinnen und Kunden Orientierung zu geben, weil die stehen tagtäglich vor Entscheidungen, welche Produkte, Dienstleistungen sie kaufen, welche Dienstleister sie beauftragen und nur die, die da Orientierung geben, haben eine Chance. Und Fabian hat und sehr viele schöne Beispiele genannt von Unternehmen, die das schaffen, als Erlebnis auch zu verpacken, weil nur Erlebnisse bleiben auch wirklich hängen. Und da haben wir Offline-Beispiele wie Online-Beispiele gehabt. Also Offline-Beispiele, wie viele Autos sehen immer gleich aus. Ob das jetzt aus China kommt oder aus Stuttgart, kann man kaum noch unterscheiden. Und nur wenn man da es schafft, sich zu differenzieren, funktioniert das Ganze. So, das heißt, wir haben Produkte von IKEA oder alle Angebote von IKEA kann jeder sofort zuordnen. Produkte von Apple kann jeder zuordnen. Und wenn Apple hingehen würde und Fabian hat es genannt, eine Küche baut, dann hat jeder irgendwie eine Vorstellung im Kopf, wie würde diese Küche aussehen und wir könnten sie dann zuordnen. Das heißt, Unternehmen, die es schaffen, sehr konsistent, sehr konsequent ihre Marke zu kommunizieren, sind in der Lage, sich dadurch dann auch zu differenzieren und dann halt eben auch den Kunden Orientierung zu geben. Aber auch andere Produktkategorien, wie zum Beispiel Fashion, dass wir in Engelbert Strauß haben oder Patagonia, wo jeder, der mit dieser Marke mal Berührungspunkte hat, sofort weiß, wofür die stehen. Und man kann es auch im Kleineren machen, auch ein Angebot wie eine digitale App wie Duolingo, die sowohl Gamification damit drin haben, die sehr konsistent halt eben ihre Marke kommunizieren und auch marketingtechnisch sich immer wieder Dinge trauen, die einmal außerhalb der Norm sind. Die schaffen dadurch Bindung, sie schaffen dadurch ein Erlebnis, sie schaffen dadurch Erinnerbarkeit und können dadurch halt eben dann auch sich von anderen Anbietern differenzieren. Ich habe mal als Beispiel auch mit reingenommen, Fabian ist Veranstalter der SparksCon, was halt eben als Konferenz halt super gutes Beispiel auch ist. Sie sind eigentlich Anbieter von digitalen Dienstleistungen, bringen aber tausende Menschen vor Ort zusammen, die ein fantastisches Erlebnis haben in einem Setting, was völlig ungewöhnlich ist, wenn man sonst auf Konferenzen geht und das bleibt hängen. Und das hat er nicht gemacht, damit er darüber Kunden gewinnt, sondern in erster Linie einfach, weil er sagt, ich glaube, das braucht es jetzt gerade. Also ich habe ihm einfach mal dieses Beispiel jetzt mit aufgezwungen. Ich glaube, es war okay für ihn. Und auch andere Beispiele, wo es einfach darum geht, du musst so ein bisschen Nerd-Faktor vielleicht auch mit reinbringen. Also irgendwas, was Teile der Zielgruppe begeistert, weil du einfach so nah dran bist. So wie halt eben auch die Firma Titus halt sehr nah an die Kunden rangeht oder Teil der Community auch ist. Das Gegenbeispiel sehen wir nämlich im Moment sehr oft, so diese Horseless Carriage, also das heißt, dass wir einfach Kutschen mit einem Motor ausstatten, also irgendwelche Anwendungen, die eh da sind, kriegen jetzt KI draufgeschraubt und sollen dann irgendwie super gut werden. Und andersrum muss es funktionieren. Das heißt, wenn eine neue Technologie da ist, überleg dir, was möchte ich eigentlich bei meinen Kunden erreichen und wie kann ich dann diese Technologie nutzen und nicht die Technologie als Selbstzweck einsetzen. Das ist ein iterativer Prozess, wo du wirklich auch vom Kunden aus arbeiten musst und dann einfach gucken, was ist eigentlich der Wert, was ist der Mehrwert, den mein Unternehmen bietet und wie kann ich dann die neuen Technologien, wie kann ich Sprunginnovationen nutzen, um das Erlebnis meines Kunden besser zu machen und da halt eben auch mit einem langen Zeithorizont einfach mal denken und überlegen, was bedeutet das eigentlich jetzt auch für meinen Markt, für meine Branche in den nächsten 10 Jahren und nicht nur auf das eigene kleine Geschäftsmodell schauen. So. Hauptaufgabe ist es dann, wenn du dich differenzieren willst, musst du Orientierung bieten. Das heißt, du musst diese Anlaufstelle dann werden und das schaffst du nur, wenn du auch anders kommunizierst als alle anderen. Das Doofe ist, dafür brauchst du Mut. Mut hatten auch Beispiele mit drin, wiederhole ich besser nicht, weil es könnte abschreckend sein. Mut kann halt eben auch zum Scheitern führen. Auf der anderen Seite, kein Mut führt dazu, dass du ein abschmelzendes Geschäftsmodell hast. Und ja, je nachdem, wie die Halbwertszeit in deiner Branche ist, wirst du halt eben dann sukzessive in die Irrelevanz verbannt. Was definitiv Scheitern auf Raten macht, glaube ich, auch nicht viel Spaß. Also, lange Zusammenfassung, kurzer Sinn. Sei mutig, sei anders, nutz die Technologien dafür, dass du genau diese Differenzierung mit reinbekommst, unterscheide dich von den anderen und schaff Erlebnisse für deine Kunden, denn sonst erinnern sie sich nicht an dich. So, das ist meine Zusammenfassung, Fabian. Wahnsinnig viel Input habe ich jetzt gerade gemerkt, als ich das versucht habe, mal irgendwie runterzubrechen. Was habe ich noch vergessen?
Du, ich bin schwerst beeindruckt. Ich habe gerade gesagt, wir brauchen gar keine KI, wir brauchen nur einfach dich. Weil das jetzt zusammenzufassen, wirklich in so einer Komplexität, Wahnsinn. Ich bin wirklich sehr beeindruckt. Nee, es ist, glaube ich, alles gesagt, was du gerade sehr gut zusammengefasst hast. Und ich glaube, es ist einfach auch eine anspruchsvolle Zeit. Ja, es ist einfach eine anspruchsvolle Zeit für Unternehmen, für Menschen, zu sagen, sich in so einer Welt sauber irgendwie neu zu orientieren, sich selber neu zu erfinden. Das betrifft uns ja alle, ja. Also, und darum ist Orientierung und genau zu sagen, solche Sachen, wie du es angesprochen hast, und das SparksCon für uns auch so wichtig, den Menschen zu sagen, so eine Plattform zu geben, irgendwie klar, wieder ein bisschen klarer zu sehen, irgendwie einen Weg einzuschlagen. Und das ist das, wo auch Unternehmen sich auf den Weg machen müssen, ja.
Sehr schön. Ich danke dir vielmals, weil es war für mich total begeisternd, inspirierend, dahingehend einfach zu sagen, okay, so diese Tendenz, immer wieder in diesen Einheitsbrei reinzurutschen, das ist einfach so verlockend. Ich merke es in meinem Alltag halt eben dann auch. Und da weiter mutig zu bleiben und einfach auch mal Dinge zu entscheiden, die ein CFO vielleicht nicht irgendwie mit Applaus versehen würde, um halt einfach besondere Dinge zu machen. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben jetzt 3-4 Mal die SparksCon angesprochen. Also wenn so diese Denkweise dich interessiert, geh einfach mal hin. Es ist definitiv eine sehr, sehr schöne, sehr sehenswerte Veranstaltung. Augsburg ist dazu noch eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal inspirieren zu lassen. Wenn ihr, glaube ich, Umsetzung bei solchen digitalen Geschäftsmodellen haben wollt, ist der Fabian eine sehr gute Anlaufstelle. Ich packe sein LinkedIn-Profil einfach mit in die Shownotes, dann könnt ihr ihn einfach direkt anhauen. Oder wenn ihr da einen Sparringspartner oder Ideengeber sucht, dann ist er, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. So, durfte ich das so sagen?
Danke dir, immer gerne, genau, wir sind immer dann, kommen dann ins Spiel, wenn irgendwie Digitalisierung, digitale Produkte mit ein bisschen Komplexität zusammenkommen, man sagt, hey, wir brauchen eine große Webseite, wir wollen in E-Commerce rein, wir bauen ein großes digitales Produkt, daran haben wir Spaß, da sind wir richtig gut, diese Verbindung Technologie mit Business Goals und Design, ja, genau. Danke dir für die Zeit, es war sehr schön, ist gerannt die Zeit, wir hätten noch ein bisschen länger quatschen können, das machen wir dann auf ein Bier. Genau.
Das holen wir auf jeden Fall nach. Genau. Liebe Hörer, liebe Hörer, das Abonnement dieses Podcastes nicht vergessen. Also dann verpasst du nämlich nie wieder so spannende Inhalte, wie du sie jetzt gerade gehört hast. Und natürlich auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung dalassen. Dann zauberst du mir einfach mal ein Lächeln ins Gesicht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.